ARD.
Please, you think that if you will speak very loudly about the war, you
He's not speaking loudly. He's not speaking loudly. Your country is in big trouble.
Wait a minute.
No, no. You've done a lot of talking. Your country is in big trouble.
I know.
Hallo und herzlich willkommen zu Streitkräfte und Strategien, dem Podcast von NDR Info zum russischen Krieg gegen die Ukraine. Diesen Podcast gibt es unter anderem in der ARD Audiothek. Heute ist Samstag, der 1. März, und wir zeichnen eine Sonderfolge auf. Wir tun das um 12.15 Uhr ganz genau. Das Team dieser Sonderfolge: Rebecca Barth aus dem ARD-Studio Kiew. Hallo Rebecca.
Hallo.
Auch mit dabei ist Astrid Korall aus dem Streitkräfte- und Strategieteam, unsere Europa-Expertin diesmal. Grüß dich, Astrid.
Hallo Carsten.
Und Stefan Niemann ist dabei, ein ausgewiesener Kenner der Vereinigten Staaten von Amerika. Moin, Stefan.
Moin, Carsten.
Mein Name ist Carsten Schmiester. Ich arbeite hier in Hamburg.
What you're doing is very disrespectful to the country, this country.
That's backed
you far more than a lot of people said they should have.
Have you said thank you once? Es
gibt ja Dinge, die lassen sich leider nicht besser ertragen und bewältigen, wenn man die berühmte Nacht mal drüber geschlafen hat. Sie bleiben einfach ein Albtraum. Der offene, mit allen Regeln der Diplomatie und des Anstands brechende Streit zwischen US-Präsident Trump, seinem Vize Vance und dem von Biden in die Zange genommenen ukrainischen Präsidenten Zelensky gehört zu diesen seltenen, dann aber eben extrem aufwühlenden Ereignissen. Aufwühlend und für viele auch noch mehr, nämlich abstoßend, angsteinflößend und selbst für besonders kühle Köpfe immer noch extrem ernüchternd und eben die lange gefürchtete Bestätigung einer Erkenntnis, die so fundamental an dem rüttelt, was uns hier in Westeuropa jahrzehntelang Grundsicherheit gegeben hat, an der nicht immer störungsfreien, aber im Kern dann eben doch verlässlichen Freundschaft und Partnerschaft, auch Sicherheitspartnerschaft mit den USA. Die gibt es so seit diesem pechschwarzen Freitag im Oval Office nicht mehr. Donald Trump hat nicht nur, aber vor allem Europa vor den Kopf gestoßen wie noch nie. Zelensky hat er vor den Augen der Welt dazu besonders brutal gedemütigt und damit auch dessen von Putin vor 3 Jahren überfallenes Volk. Allein schon diese Wortwahl, dieses Bild, das zeigt, was der russische Angriffskrieg für Donald Trump ist.
You don't have the cards right now. With us, you start having
I'm not
cards.
Playing cards.
But right now, you
I'm
don't.
Very
yeah, you're
serious,
playing cards.
Mr. President.
You're playing
I'm very
cards.
Serious.
You're gambling
I'm
with the lives of
war.
Millions of people.
You think
you're gambling with World War III. You're gambling with World War III.
Sie haben im Moment nicht die Karten, blufft Trump. Heißt, sie haben nichts in der Hand. Mit uns hätten sie Karten. Darauf Zelensky: Das ist kein Kartenspiel. Aber Trump setzt nach. Sie spielen mit dem Leben von Millionen Menschen. Sie spielen mit dem Dritten Weltkrieg. Wer spielt da mit wem oder was und auch um was? Was passiert gerade mit den USA? Was sagen die Menschen in der Ukraine dazu und was die Staats- und Regierungschefs in Europa? Schließlich, was muss jetzt geschehen, damit nicht noch viel Schlimmeres passiert? All das besprechen wir in dieser Sonderausgabe von Streitkräfte und Strategien. Erstmal mit dir, mit Stefan Niemann, neu in unserem Team, aber eben schon ein sehr, sehr erfahrener Kollege, unter anderem auch als langjähriger Fernsehkorrespondent in Washington, Stefan. Du hast natürlich, wie wir alle, gestern vom Fernseher gesessen. Ich denke, irgendwann dann auch mal das Original, also CNN geguckt oder irgendeinen amerikanischen Sender. Wie hast du diesen Streit im Oval Office erlebt?
Ja, zunächst, man sollte meinen, dass man abgeklärt ist nach den Jahren. Ich hatte ja die erste Amtszeit von Trump gecovert in Washington, aber ich muss gestehen, professionelle Distanz ist mir gestern auch schwer gefallen angesichts dieser würdelosen Szenen im Weißen Haus. Und ich habe mitgefühlt und auch mitgelitten mit Volodymyr Zelensky, dem verzweifelten ukrainischen Präsidenten, der ja nach Washington wollte, um Trump noch zu überzeugen, dass Sicherheitsgarantien sein müssen für die Ukraine vor irgendwelchen Rohstoffdeals und Friedensverhandlungen, und der ja wie in eine Falle gelaufen ist, unter die Räder kam. Es war ja erstaunlicherweise der Vizepräsident J.D. Vance, der ihm mangelnde Dankbarkeit vorgeworfen hat, und dann wurde das so ein Brüllduell, und Zelensky hat versucht, sich da zu verteidigen und auf Fakten hinzuweisen, die weder Trump noch Vance hören wollten. Und dann wurde dieses Oval Office, dieses kleine Oval Office, zu einer Agro-Arena für öffentliche Demütigung und Demontage. Das war schwer zu ertragen. Wir sahen ja auch die ukrainische Botschafterin, die da die Hand vor den Kopf schlug, vor diesen Kamerateams kauerte, die dabei sein durften. Also es war natürlich eine irre Szene.
Hast du das jemals für möglich gehalten, sowas?
An diesem Ort und in dieser Härte nein. Trump zutrauen, ja, vergessen wir nicht, der Mann war Reality-TV-Star, der hatte ja diese Serie The Apprentice, also der Auszubildende sozusagen, von 2004 bis 2015 sind da 14 Folgen gelaufen und diese Serie basierte auf Erniedrigung und auf Runtermachen von Bewerbern. Trump spielte den Boss, der dann Leute feuert, aber vor allem eben schlecht behandelt in gnadenloser, erbarmungsloser, fast sadistischer Weise. Und das hat sich fast so angefühlt gestern, als sei er in diese Rolle zurückgerutscht. Erinnert sei aber auch, dass öffentliche Demütigungen auch in der ersten Amtszeit vorgekommen sind. Er hat im Wahlkampf ja sich lustig gemacht über Presse und Behinderte und politische Gegner, hat aber auch seine eigenen Minister nicht geschont. Es gab auch Kabinettssitzungen, die in Teilen vor laufenden Kameras liefen, wo die quasi ihm huldigen mussten wie einem Sonnenkönig. Auch da war viel von öffentlicher Demütigung zu spüren.
Also im Kern den Trump, den wir kennen, nur noch nicht auf dieser diplomatischen Arena, die eben gar nicht mehr diplomatisch war. Was sagt das denn jetzt alles aus deiner Sicht über das neue Amerika, das Trump-Amerika? Ist es nur noch Trash-TV, also Schundfernsehen, was wir da erleben werden?
Es wirkt fast so und vor allem erleben wir halt im Gegensatz zur ersten Amtszeit einen ungebremsten Präsidenten, der eben jetzt von Ja-Sagern und Loyalisten umgeben ist, so wirkt es auf mich zumindest, der König sein will und auch so behandelt wird, dem keiner mehr widerspricht. Und man fragt sich, wer greift dann noch ins Steuer, wenn es außenpolitische Amokfahrten gibt. Und man macht sich natürlich auch Sorgen, wie weit geht die Wut und der ja spürbar gewordene Jähzorn dieses Mannes, der ja auch die Kontrolle über verheerende Atomwaffen hat. Also man muss sich schon Sorgen machen. Und der Unterschied zur ersten Amtszeit ist, wie gesagt, dass er quasi durchregiert, macht, was er will und eben keinen Widerspruch duldet. Das ist nicht gut.
Ich greife jetzt nochmal dieses Trash-TV, dieses Fernsehding auf The Apprentice. Das wirkte ja tatsächlich, und man liest das auch am Tag danach in Kommentaren, so ein bisschen staged, also fast geplant, als ob sich da jemand vorher überlegt hätte, den Zelensky, den holen wir jetzt ins Weiße Haus und dann bringen wir ihn bewusst in so eine unmögliche Situation, um hinterher sagen zu können, mit dem geht ja schon mal gar nichts. Für wie wahrscheinlich hältst du sowas, dass das ein Skript war, das da einfach abgearbeitet worden ist?
Ich hatte auch den Eindruck, dass Zelensky fast in eine Falle gelaufen ist da und dass er erniedrigt werden sollte. Es gab aber, das muss man schon sagen, spontane Momente. Es gab impulsive, jähzornige Ausbrüche, die wir gesehen haben, sowohl von Trump als auch von J.D. Vance. Am Schluss ja dann auch von Zelensky, der sich zu verteidigen versucht hat. Vielleicht wollte Trump nicht Zelensky loswerden oder abfertigen, aber wollte vielleicht inszenieren, dass er rauskommt aus seinem Friedensversprechen. Er hatte ja relativ großspurig gesagt, in 24 Stunden bringe ich die Lösung wie so ein Heilsbringer und dieser Konflikt wird Geschichte sein. Jeder, der sich mit dem Ukraine-Krieg und dem Überfall der Russen auf die Ukraine beschäftigt haben, weiß, wie kompliziert und komplex das in Wahrheit ist. Aber vielleicht wollte er einfach Zelensky zum Sündenbock machen und seht her, der will gar nicht richtig Frieden, mit dem ist nichts zu machen, wir sind jetzt erstmal raus. Und was dieses Wir sind raus heißt, das ist natürlich jetzt schwer die Frage. Aber es war spürbar, neben der Frage, ob es inszeniert ist, auch eine persönliche Enttäuschung, eine doppelte Enttäuschung, muss man ja sagen. Zelensky wollte diese Sicherheitsgarantien und Trump wollte aber unbedingt, dass dieser Deal unterschrieben wird, weil er den ja versprochen hatte und ist regelrecht ausgerastet, dass Zelensky die Unterschrift ganz offen an Bedingungen geknüpft hat. Damit hatte Trump offenbar nicht gerechnet. Und dann haben sie, glaube ich, tatsächlich bewusst entschieden, den machen wir fertig und wir machen ihn vor laufenden Kameras fertig, damit alle Welt sieht, wie es aussieht, wenn wir nicht kriegen, was wir wollen.
Alle Welt hat's gesehen. Und wenn man am Tag danach die Kommentare liest in der Presse, dann ist doch überwiegend ein Satz immer wieder zu lesen, dass es nur einen Gewinner gegeben hat, nämlich Wladimir Putin, den russischen Präsidenten, der jetzt vermutlich im Kreml keinen Krimsekt mehr hat, weil so viel schon davon geflossen ist. Auch sowas liest man, also böse Kommentare. Ich hatte mal das zweifelhafte Vergnügen, bei einem Gipfel in Helsinki Trump und Putin zusammen zu erleben und hatte auch da schon den Eindruck, irgendwie ist Trump von Putin geradezu fasziniert. Das wird ja auch immer wieder aus Aussagen von Trump klar. Wenn das denn so sein sollte, wie würdest du beschreiben die Eckpfeiler von Trumps Welt- und Menschenbild? Weil das ist ja wichtig, um diesen Mann auch einzuschätzen.
Also zunächst mal klingt Welt- und Menschenbild schon deutlich intellektueller, als dieser Mann unterwegs ist, der ja nichts liest, sondern lieber Fox News guckt, der auch keine Memos haben will, sondern alles besser weiß. Ich habe in den 4 Jahren, die ich ihn in der ersten Amtszeit begleitet habe, nicht den Eindruck gehabt, dass es ein Werte- und Koordinatensystem gibt, irgendwelche Prinzipien, denen er sich verpflichtet fühlt. Auch keine christlichen übrigens, obwohl er ja den Evangelikalen immer versprochen hat, dass er im Prinzip einer von ihnen ist. Da glaube ich nicht dran. Er ist ja auch ziemlich full of himself, wie man sagt. Also das Ego ist größer als alles andere. Aber du hast recht, schon in der ersten Amtszeit war er immer fasziniert von Autokraten und Diktatoren, auch über Putin hinaus. Aus 3 Gründen aus meiner Sicht. Die müssen sich nicht mit Gewaltenteilung rumschlagen, nicht mit einer freien Presse. Und sie haben keine Begrenzung ihrer Amtszeit. Das hat ihn immer fasziniert, bei Putin, aber auch bei Xi. Und es ist witzig, dass du Helsinki ansprichst. Ich war auch dabei, hatte Trump begleitet bei diesem Gipfeltreffen mit Putin, der ersten offiziellen persönlichen Begegnung. Es ging ja, nochmal zur Erinnerung, um den Vorwurf der Amerikaner, Putin habe gegen Hillary Clinton und für Trump sich massiv in den Präsidentschaftswahlkampf in den USA eingemischt. Und ich erinnere mich noch, du auch sicher, der Trump hat dann bei der Pressekonferenz gesagt, ich habe Putin gefragt, der hat gesagt, wir waren das nicht. Und dann, ich glaube dem mehr als unserem FBI. Und da hielten wir alle den Atem an in diesem Saal. Und die Republikaner in den USA, die waren fassungslos und wütend. Da gab es noch Republikaner mit Rückgrat, die sich nicht vor Trump in den Staub geworfen hatten. Leute wie der verstorbene Senator John McCain etwa. Und der sagte damals an die Adresse von Trump, Russland ist nicht unser Verbündeter. Das war am 16. Juli 2018. Aber das war schon so ein Hinweis darauf, was wir jetzt heute wieder spüren.
Und was wir jetzt sehen, im Weißen Haus ja so klar wie noch nie zuvor, dass Trump zusammen mit Vance, mit Elon Musk und anderen Leuten im Prinzip ja wie ein Berserker agiert, nach innen, nach außen. Gucken wir noch zum Schluss unserer Unterhaltung mal nach innen. Ich frage mich so ein bisschen, du hast es angedeutet, selbst die Republikaner werfen sich in den Staub. Was ist denn mit den Demokraten? Viel sehe ich da nicht. Gibt es überhaupt eine ernstzunehmende Opposition in den USA?
Eine Opposition gibt es schon. Die Demokraten sowohl im Senat als auch im Repräsentantenhaus haben ja leider nicht die Mehrheit im Moment aus ihrer Sicht, müssen also warten auf die Kongresswahlen, die ja erst in 2 Jahren sind. Aber die Demokraten sind, das muss man so sagen, in einem desolaten Zustand seit der Wahlschlappe von Kamala Harris. Und auch die Zivilgesellschaft, die natürlich in großen Teilen zur Opposition von Donald Trump zu zählen wäre, ist, wie soll ich sagen, auch noch im Schockzustand, gelähmt, hat noch nicht richtig einen Weg gefunden, um den Protest auszudrücken. Ich werde manchmal gefragt, warum gehen die Menschen nicht auf die Straße? Ich fürchte, es wird keine Massenproteste und Demonstrationen geben, wenn Trump entscheiden sollte, er lässt die Ukraine fallen. Das hat er ja im Prinzip schon entschieden. Und wenn man ein bisschen weiter guckt, also sollte Trump entscheiden, US-Truppen ganz aus Europa zurückzuziehen, rechne ich eigentlich auch nicht damit, dass das die Menschen in den USA auf die Straße treibt. Also insofern hat man schon den Eindruck, dass er noch machen kann, was er will, dass ihm kaum jemand in die Zügel greift und dass es keine Opposition gibt, die zumindest was bewirken kann. Das ist auch mein Eindruck.
Stefan Niemann, erstmal bis hierher, vielen Dank. Gehen wir mal gleich weiter ins ARD-Studio nach Kiew. Rebecca Barth ist dazu geschaltet. Rebecca, du hast das sicher natürlich mitgekriegt, hast unglaublich viel damit zu tun gehabt jetzt schon. Jetzt ist der Morgen da, der Tag nach der Nacht zuvor. Es hat ein böses Erwachen gegeben, heute wahrscheinlich auch in Kiew. Ich habe gesagt, über manche Dinge kommt man nicht weg, auch wenn man eine Nacht drüber schläft. Wie sieht es bei euch aus?
Ja, ich muss sagen, ich habe jetzt das Gespräch auch schon zugehört und saß hier und musste viel nicken und gleichzeitig bin ich nahezu schockiert über den Schock, obwohl die Bilder natürlich schockierend sind, die wir da erlebt haben und für viele Menschen in der Ukraine ganz, ganz schmerzhaft. Diese Demütigung des eigenen Präsidenten zu sehen, die Art, wie dort mit ihm umgegangen worden ist, das empfinden viele Menschen hier als etwas Persönliches. Eine Oppositionspolitikerin hat sich kurz nach diesen Szenen schon geäußert und sagte, in der Person von Selenskyj war das gesamte ukrainische Volk dort anwesend. Dementsprechend versammeln sich die Menschen hinter ihrem Präsidenten. Sie sind stolz in vielen Fällen auf ihren Präsidenten. Er habe die Würde der Ukraine dort verteidigt. Und gleichzeitig muss ich sagen, vielleicht sind wir nicht bereit, klar zu sehen, mit wem wir es da zu tun haben. Jetzt bleibt uns nichts anderes übrig. Ich glaube, diese, nennen wir es mal Pressekonferenz oder diese Szenen dort im Oval Office waren auch sehr erhellend auf eine Art. Aber mich erinnert das vom Gefühl her ein wenig an die Wochen vor Beginn des russischen Angriffskrieges, wo eigentlich alles sehr klar war, wo die Äußerungen sehr klar waren, wo die Truppen an der Grenze standen und trotzdem wollte man das nicht glauben, weil es so schrecklich ist und weil man sich das nicht vorstellen kann und weil es auch irrational ist. Und ich habe das Gefühl, in einer gewissen Art und Weise passiert uns gerade etwas Ähnliches.
Du sagst, die Leute stellen sich jetzt eher hinter Selenskyj. Ich habe in Reaktionen unmittelbar nach diesen Ereignissen auch Stimmen gehört, zum Beispiel bei CNN, da wurden ukrainische Oppositionspolitiker interviewt, die sagten, naja, Selenskyj ist da aber auch in eine Falle gelaufen. Er war sehr emotional und das klang so ein bisschen mit, hätte ihm eigentlich nicht passieren dürfen. Ich persönlich kann das total verstehen, aber ich bin auch nicht Präsident eines Landes. Hätte man nicht da doch sagen müssen, Selenskyj, da hättest du einfach cool bleiben müssen, auch wenn es noch so schwer ist?
Also viele Menschen, mit denen ich hier spreche, sagen, es gibt gewisse Dinge, da kann man nicht cool bleiben. Aber natürlich muss Selenskyj sich die Frage stellen oder muss sich die ukrainische Führung die Frage stellen, ob man die Administration Trump nicht völlig falsch eingeschätzt hat. Es gab durchaus auch hier Stimmen, leise Stimmen, aber es gab sie vorher, die gesagt haben, dieser ganze Besuch in Washington ist vielleicht nicht klug. Ob es etwas geändert hätte, wenn er sich dort anders verhalten hätte, wenn er nicht emotional geworden wäre, ich bin mir nicht sicher. Ich habe persönlich den Eindruck, dass das doch eine orchestrierte Sache war und dass man ihn bewusst demütigen wollte und man hätte ihn auch gedemütigt, wenn er es einfach ausgesessen hätte. Aber wir wissen es nicht. Es ist so gelaufen, wie es gelaufen ist. Aber die ukrainische Führung hat sehr viel Hoffnung auf Trump gesetzt. Und als ich das Aufeinandertreffen im Oval Office gesehen habe, ist es für mich persönlich schief gelaufen, schon sehr früh ab dem Zeitpunkt, wo er Trump die Bilder der ukrainischen Kriegsgefangenen gezeigt hat, die völlig abgemagert und geschunden und gefoltert aus der russischen Kriegsgefangenschaft kommen. Er hat dort versucht, offenbar an Empathie bei Donald Trump zu appellieren. Also man ging offenbar davon aus, dass Donald Trump Werte vertritt, dass er empathisch ist. Und das ist doch eine völlig falsche Einschätzung offenbar gewesen.
Das ist die Lehre aus diesem Gespräch, ganz klar. Ich habe es eingangs ja nochmal gespielt, diesen Ton, wo er sagt, sie haben keine Karten. Das Ganze also als Kartenspiel. Die Ukraine hat keine Karten. Sowas wird einem da um die Ohren gehauen. Wie sieht's denn aus mit der Wahrnehmung, der Selbstwahrnehmung in der Bevölkerung? Fühlt man sich tatsächlich wie ein Volk, das keine Karten mehr hat? Oder ist man jetzt erst rechts trotzig und sagt, wir werden kämpfen, egal was kommt?
Viele in der Ukraine haben tatsächlich diesen Trotz. Die ukrainische Gesellschaft hat eine ganz lange Tradition ja auch von Untergrund, Widerstand, Guerilla, Kämpfen. Ich habe kurz nach der Übertragung aus dem Oval Office mit Menschen sprechen können und deren erste Reaktion war tatsächlich das. Also wir werden hier nicht aufgeben und zur Not gehen wir in den Untergrund und kämpfen weiter. Solche Gedanken machen sich einige Menschen hier in der Ukraine durchaus, ja.
Schlussfrage, Rebecca. Es ist, wie es ist. Bitter, schlimm für die Ukraine, aber irgendwie muss es ja weitergehen. Bei uns in Deutschland, jetzt werden wir gleich mit Astrid drüber reden, in Europa werden ja schon so Modelle durchdacht, was machen wir denn eigentlich, wenn we're out wörtlich gemeint war, also wenn Trump sich zurückzieht. Ist das für die Ukraine, also ohne US-Hilfe, überhaupt eine Option?
Natürlich ist es eine Option. Es gibt ja keine andere Möglichkeit. Also was ist die Alternative? Russische Besatzung? Natürlich ist es eine Option.
Die Alternative wäre zum Beispiel nochmal wieder zu sagen, sorry, liebe Washingtoner, wir haben daneben gelegen, wir sind klein und können uns nicht wehren, wollen wir es nochmal versuchen?
Mit Sicherheit wird man...
aus unserer Sicht.
Nein, mit Sicherheit wird man versuchen, so lange wie möglich, man muss sich ja über die Zeit retten, so lange wie möglich irgendwie zu versuchen, dass die Hilfe nicht komplett eingestellt wird. Aber... im Endeffekt, man ist abhängig von einem Donald Trump, der dich demütigt, der spontan und impulsiv entscheidet und dessen Entscheidungen nicht an Wertevorstellungen gebunden sind, sondern an sein eigenes Interesse. Und Europa und die Ukraine sind, das wissen wir jetzt sehr klar, nicht in seinem Interesse. Das heißt, man hat vielleicht auch etwas Glück, dass man sich über die Zeit retten kann. Die Ukraine hat eine heimische Waffenproduktion. Natürlich kann die nicht das ersetzen, was wegfallen würde. Das größere Problem sind eigentlich noch Geheimdienstinformationen. Das ist auch ein großes Problem für Europa. Also im Endeffekt sitzen wir alle jetzt im selben Boot. Die Ukraine hat nur das Problem, dass sie an der vordersten Front sitzt.
Das Stichwort nehme ich gleich mal auf. Rebecca Barth in Kiew, danke. Astrid Koral, ehemalige Korrespondentin in Brüssel, bei uns auch im Streitkräfte- und Strategieteam. Wir sitzen alle in einem Boot. Da sind wir natürlich ganz schnell bei Europa. Und du hast ja vor ein paar Tagen hier im Podcast gesagt, dass du eigentlich diesen Begriff Weckruf für die EU nicht mehr hören kannst. Das musst du jetzt auch nicht mehr. Nach meiner Meinung war das wenigstens ein Warnschuss. Es war ein kräftiger Warnschuss, auch noch direkt vor den Bug der Europäischen Union und überhaupt der Europäer. Meinst du, dass dieser Warnschuss jetzt vielleicht gehört wird? Wie fallen die ersten Reaktionen aus?
Also da müssen wir nun mal auf die Plattform X gucken. Das soziale Netzwerk ist ja für viele Politiker nach wie vor das Mittel der Wahl. Und dort haben sich auch gestern nach diesem Eklat im Weißen Haus die Reaktionen überschlagen. Und aus den meisten europäischen Hauptstädten kam, ich fand, anderes war eigentlich auch nicht zu erwarten, sehr viel Unterstützung für die Ukraine und Präsident Zelensky. Ich will jetzt hier nicht jeden einzelnen Kommentar vorlesen, aber ein paar Zitate schon vortragen. Also da ist zum Beispiel die EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen, die ja von Anfang an eine sehr starke Unterstützerin der Ukraine ist. Und sie hat sich an Zelensky gerichtet. Sie schrieb, seien Sie stark, seien Sie mutig und furchtlos. Und Sie sind nie allein, lieber Präsident. Man werde gemeinsam für einen gerechten und dauerhaften Frieden arbeiten. Und dieses Wort, Sie sind nicht allein, ihr seid nicht allein, also die Ukrainer, das hat zum Beispiel auch der polnische Ministerpräsident und EU-Ratspräsident Donald Tusk aufgegriffen, Bundeskanzler Olaf Scholz und auch sein, ja, muss man ja sagen, wahrscheinlicher Nachfolger Friedrich Merz haben der Ukraine ebenfalls versichert, ihr könnt auf uns zählen. Und Friedrich Merz hat in seiner Botschaft nochmal klargemacht, was der Trump-Administration offensichtlich völlig egal ist, dass man nämlich niemals Aggressor und Opfer in diesem schrecklichen Krieg verwechseln dürfe. Emmanuel Macron, Frankreichs Präsident, der schreibt auch in diese Richtung, denn er sagt, es gibt ein Volk, das angegriffen wurde und das ist die Ukraine. Gleichzeitig hat zum Beispiel der schwedische Ministerpräsident Ulf Kristersson schon nochmal daran erinnert, dass die Ukraine eben nicht nur für die eigene Freiheit kämpft, sondern für ganz Europa. Das ist auch eine Meinung, die von vielen geteilt wird. Volodymyr Zelensky selbst hat auf jeden Unterstützer-Tweet reagiert, auch das relativ schnell. Und damit sicherlich auch auf US-Präsident J.D. Vance, der ihm ja mangelnde Dankbarkeit vorgehalten hatte. Zelensky hat also unter jedem Post, der ihm da zugewandt war, geschrieben, danke für Ihre Unterstützung. Man muss allerdings auch sagen, es gibt, wie so häufig in Europa, keine hundertprozentige europäische Geschlossenheit. Verwundert mich jetzt nicht, wenn man bedenkt, dass der ungarische Ministerpräsident Viktor Orban ein Freund von Trump und auch von Putin ist. Er hat geschrieben, starke Männer schließen Frieden, schwache Männer führen Krieg. Und Trump habe sich mutig für den Frieden eingesetzt, auch wenn es für viele schwer zu verdauen war. Danke, Mr. President, womit er dann natürlich Trump gemeint hat. Und kommen wir noch kurz auf Giorgia Meloni. Das ist ja die italienische Ministerpräsidentin, die auch ein gutes Verhältnis zum Trump-Lager pflegt. Und sie hat ja auch Trump schon zweimal besucht. Und sie hat jetzt vorgeschlagen, dass man doch ein sofortiges Gipfeltreffen einberufen sollte, nämlich zwischen den USA und den europäischen Verbündeten, um offen darüber zu sprechen, wie man diese großen Herausforderungen, angefangen bei der Ukraine, zusammen angehen wolle. Und sie hat dann noch gefordert, dass man den Westen doch nicht spalten dürfte. Eine Spaltung würde niemanden nützen und dass man eben geeint bleiben sollte. Wobei ich mir jetzt schwer vorstellen kann, wie man angesichts gerade auch der Ereignisse am Freitag geeint bleiben könnte, wie diese Spaltung überwunden werden kann. Die EU-Außenbeauftragte Kallas ist deshalb auch eigentlich schon einen Schritt weitergegangen, würde ich sagen, hat dann auch ganz andere Worte als Meloni gewählt, weil sie hat gesagt, oder sie hat die Führungsrolle der USA in Frage gestellt. Es sei klar geworden, dass die freie Welt jetzt einen neuen Anführer braucht und es liege an den Europäern, diese Herausforderung anzunehmen. Mhm. Und Carsten, da ist sie wieder, diese Aufforderung an die Europäer. Und du hast mich ja eingangs auch mit dem Weckruf zitiert, der ja jetzt wirklich so unüberhörbar laut ist, dass eigentlich auch der Letzte begriffen haben sollte, dass diese USA unter einem Präsidenten Trump eben kein verlässlicher Partner mehr sind. Trump ist unberechenbar und das, was wir auch schon so häufig gehört haben, eigentlich die Europäer Konsequenzen ziehen müssen, vorangehen müssen. Trotzdem stellt sich natürlich die Frage, wie das jetzt alles eigentlich aussehen soll und kann. Also unterstützt Europa die Ukraine auch, falls die Amerikaner sich zurückziehen? Fahren sie die militärische Unterstützung für die Ukraine hoch? Wie weit ist das überhaupt möglich? Jemand hat zum Beispiel schon ins Spiel gebracht, auch, dass man diese eingefrorenen Guthaben Russlands nutzen könne, damit die Ukraine weiter kämpfen kann. Und gleichzeitig fallen dann wieder einmal so Stichworte wie mehr Zusammenarbeit im Verteidigungsbereich, bei der Rüstungsindustrie. Auch das wird ja schon länger diskutiert. Was ich noch ganz interessant finde, ist auch immer wieder zu hören, ist, wir brauchen irgendwie eine politische Führung. Man sieht ja auch, es ist ja nicht EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen, die jetzt bei Trump zu Besuch war, sondern es war Anfang der vergangenen Woche eben Emmanuel Macron und dann war ja auch Keir Starmer, der Brite, da. Und natürlich ist immer die Frage, welche Rolle wird Deutschland spielen? Was ich jetzt sehr viel lese, ist, dass es total wichtig ist, dass jetzt so schnell wie möglich auch in Deutschland eine neue Koalition steht.
Daran wird ja kräftig schon verhandelt. Wie geht es denn jetzt auf europäischer Ebene erstmal weiter, Astrid?
Ja, schon vor diesem Zusammentreffen von Zelensky und Trump waren ja zwei Gipfel anberaumt worden. Der eine am Sonntag in London, Keir Starmer, der Premierminister, der sieht sich so ein bisschen als Brückenbauer zu den USA. Er hat auch nach diesem Treffen mit Trump und Zelensky telefoniert. Und bei diesem Treffen am Sonntag sind einige, nicht alle europäische Staaten dabei, Frankreich aber zum Beispiel, Polen, Deutschland, Bundeskanzler Olaf Scholz wird hinfliegen und dazu NATO-Generalsekretär Rutte und auch Ursula von der Leyen zum Beispiel von Seiten der EU. Und da geht es um die Abstimmung, wie man jetzt der Ukraine helfen kann, aber auch um mögliche Friedensverhandlungen. Und dann am kommenden Donnerstag ist bereits ein EU-Sondergipfel in Brüssel anberaumt, auch zur Ukraine, und da sind auch sicherlich die jüngsten Ereignisse Thema. Und ich persönlich bin immer sehr gespannt vor solchen Gipfeln, inwieweit es diese EU-27 schaffen, sich zusammenzuraufen. Ich habe Orban schon zitiert und es ist, das haben wir mehrfach erfahren, immer wieder schwierig, mit ihm eine Einigung zu erzielen. Problem ist natürlich, dass man auf EU-Ebene, gerade in der Außenpolitik, Einstimmigkeit braucht. Und sollte man da nicht zusammenkommen und auch nicht wirklich substanziell, sage ich mal, voranschreiten können, dann würde das natürlich aus meiner Sicht Leuten wie Trump oder auch Putin in die Hände spielen.
Ich stelle also fest, es bleibt schwierig auf jeden Fall. Wir gehen mal kurz in eine Schlussrunde vielleicht. Wir sind ja alle noch da und ich fange mal an zu sagen, was lernt uns das eigentlich, diese Erfahrung der Eklat im Weißen Haus? Für mich bei all dem Frust, bei all dem Entsetzen, auch durchaus bei all der Sorge, die das auslöst, habe ich so ein bisschen auch das Gefühl, jetzt sind aber, um bei diesem unseligen Beispiel zu bleiben, mal alle Karten auf dem Tisch. Wir wissen sehr genau, wer wofür steht. Wir wissen auch, und jetzt kann man ja einfach nicht mehr weggucken, dass wir Europäer auf uns alleine gestellt sind. Davon muss man im Worst Case ausgehen und das ist ja immer sicherer. Das heißt, meine These wäre, es ist schlimm, aber es ist auch etwas, das die Luft klärt, das ganz klar sagt, das und das muss jetzt passieren und die Alternativen sind auf dem Tisch. Wenn wir das nicht machen, dann sind wir eben künftig auf der Speisekarte und nicht mehr am Tisch. Also bei all dem Schlechten, der Druck wird so stark, dass es vielleicht Europa dann doch zur Stärke zwingt praktisch. Wie seht ihr das, Rebecca?
Ja, das ist tatsächlich auch meine Einschätzung. Ich finde, man sieht dort sehr klar, wie Verbündete, ehemals Verbündete, muss man wohl sagen, erpresst werden. Mit ja, nahezu Mafia-Methoden. Und das Machtgefälle zwischen Europa und den USA ist ja ein ganz ähnliches wie zur Ukraine und den USA. Das heißt, auch Europa ist militärisch abhängig von der Ukraine. Europa kann sich alleine nicht so in der Form schützen. Europa ist auch abhängig von Geheimdienstinformationen der USA. Also das Abhängigkeitsgefälle, das Machtgefälle ist zwar stärker in der Ukraine, aber vom Prinzip her, von den Mechanismen her ein ganz ähnliches. Und aus meiner Sicht schützt Europa gar nichts davor, dass das, was mit Zelensky passiert ist, auch mit einem europäischen, westeuropäischen Staats- oder Regierungschefs passiert.
Stefan Niemann, dein Schlusswort.
Ja, ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass in Europa jetzt manche sagen, fast trotzig, dann eben ohne Amerika, das klingt fast so, als wollten wir Trump jetzt genauso isolieren, wie wir das mit Putin versucht haben. Ich bin da ein bisschen gespalten. Abscheu und Empörung sollten nicht Kompass sein für Außenpolitik und Diplomatie. Das ist eine Binsenweisheit, dass es schwer ist, jetzt einen kühlen Kopf zu bewahren, weiß ich auch. Aber wenn wir in dieser maritimen Metaphorik bleiben, also wenn wir alle in einem Boot sitzen in der NATO und aber jetzt wissen, dass der, der steuert, sozusagen verrückt geworden ist, in einem erratischen Zickzackkurs in gefährlich verminte See unterwegs ist, Freund und Feind nicht mehr auseinanderhalten kann, dann würde man ihn vielleicht nicht gleich über Bord werfen, aber man würde ihm das Steuer aus der Hand nehmen. Also wir brauchen definitiv jemanden, der die Führung übernimmt und nicht nur mit Solidaritätsadressen an Zelensky und das ukrainische Volk, sondern tatsächlich in Führungsverantwortung geht. Wer das sein könnte, ist jetzt die große Frage. Aber ich glaube, wir brauchen eigene europäische Führung und Verantwortung.
Klingt so ein bisschen wie Kaja Kallas. Ne? Die freie Welt braucht einen neuen Führer oder eine neue Führerin. Astrid, wie ist deine Bilanz?
Ja, ich kann mich eigentlich nur meinen Vorrednern auch anschließen. Also ich glaube schon, dass es aus dem Ganzen, was wir jetzt sehen, auch eine Chance ist für Europa, diesen vielen Worten, die immer gefallen sind, auch Taten folgen zu lassen. Ich bin mir nur nicht sicher, wie schnell das gehen kann. Und auch aus meiner langjährigen Brüssel-Erfahrung, inwiefern wirklich die Europäer bereit sind, sich zusammenzuraufen, die EU-27. Oder ob wir vielleicht doch etwas ganz anderes erleben, dass wir nämlich innerhalb der EU eine Gruppe von Staaten haben, die letztendlich vorangehen, wo jemand auch dann tatsächlich die politische Führung übernimmt. Und dann als kleinere Gruppe weiter die Ukraine unterstützen und dann noch was bewirken können. Aber ich muss auch sagen, was ich jetzt erlebt habe, auch die letzten Tage, Rebecca hat das, glaube ich, eingangs auch in ihrem Statement mal gesagt, dass es natürlich auch so ein bisschen nochmal die Augen geöffnet hat. Und bei aller Fassungslosigkeit, die sich zumindest bei mir auch breit gemacht hat, also ich hätte Freitag nicht erwartet, dass es so weit kommt, aber wir wissen jetzt, glaube ich, alle, wo wir dran sind und müssen daraus dann eben die Konsequenzen ziehen.
Das Schlusswort von Astrid Korall. Und das war's auch für diese Sonderausgabe von Streitkräfte und Strategien. Die nächste gibt's wie gewohnt schon am kommenden Dienstag. Und bis dahin freuen wir uns wie immer über Anregungen, Lob und Kritik. Das alles auch wie immer per Mail an streitkräfte@ndr.de. Damit verabschieden sich
Rebecca Barth aus Kiew,
Astrid Korall
und Stefan Niemann aus Hamburg.
Und Carsten Schmiester, auch aus Hamburg. Eine gute Zeit.
Hallo, ich bin Corinna Hennig. Vor 5 Jahren haben wir bei NDR Info einen Podcast gestartet. Vielleicht erinnert ihr euch, das Coronavirus Update. In über 100 Folgen haben wir damals über das Infektionsgeschehen rund um SARS-CoV-2 informiert. Und jetzt sind wir zurück. 5 Jahre nach dem ersten Corona-Fall in Deutschland fragen wir uns in 10 Folgen, was haben wir eigentlich aus der Pandemie gelernt?
Ich denke, ganz wichtig hier in Deutschland war hier auch das Gesundheitsamt und die Strukturen, die es einfach gab, die Nachverfolgung gemacht haben.
Das war die Virologin Sandra Ziesek. Und auch ihr Kollege Christian Drosten ist wieder mit dabei in unserem Podcast.
Die Bevölkerung muss das unbedingt ganz transparent auch mitkriegen, damit einfach manche Untergrundmedien weniger Chancen haben, ihre Fehlinformationen zu streuen auf dem Rücken der beteiligten Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler und auch auf dem Rücken der Politiker.
Wie gut sind wir also auf die nächste Pandemie vorbereitet? Und wo gibt's noch Nachholbedarf? Wir haben im Podcast viele Forschende dazu befragt. Epidemiologinnen und Veterinärmediziner, Psychologinnen und Soziologen. Das Coronavirus-Update findet ihr in der ARD-Audiothek und überall, wo ihr Podcasts hört.